wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Brunch hier bei Insert Moin. Am 9. März 2025 haben sich wieder vereint das Trio von Manu, Basti und Michi. Schönen guten Morgen. Hereinspaziert. Hallo. Na, wir haben einen Urlaubs-Basti hier heute anwesend.
Er ist stilecht in Jogginghose.
Mega.
Mehr hat's heute nicht. Wieso Hose? Moment mal, ich habe die Memo nicht gekriegt.
Da stand ja im Vertrag eigentlich keine Hose, ne? Naja, verdammt, jetzt habe ich natürlich enttarnt. Ich bin, wenn dann, Jogginghosenträger. Das tut mir leid, Manu.
Naja, Manu kann dich ja eh immer nie sehen. Der ist ja immer weltweit sonst wo unterwegs. Von Cannes, weil er kann, nach London.
Ihr habt übrigens das nicht aufgeklärt. Ich saß da mit Spannung, wer diesen Wortwitz gemacht hat. Ich habe es hier nicht ausgehalten. Auch der Discord hat sich beschwert. Kannst du das bitte noch auflösen?
Das war natürlich die gute Anne. Die gute Anne hat es gesagt. In der Vorberichterstattung zum Brunch. Da gibt es ja immer große Vorbericht-Events, die erst besprochen werden. Wenn ihr wüsstet, manchmal ist die Vorberichterstattung länger als der Brunch selbst. Nein, Quatsch. Wir reden nie länger als 5 Minuten, bevor wir auf Aufnahme drücken.
Die Bits und so damals haben das, glaube ich, extra verkauft. Da gab es dann immer die Pre-Show und die After-Show. Die haben dann immer den Live-Podcast gemacht und die AbonnentInnen konnten dann davor einschalten und das quasi live mithören, den Podcast. Und die haben dann auch dieses Vorgeplänkel mitgehört.
Ja, falls das ein Feature ist, das euch dazu bewegen würde, uns Geld zu geben, dann können wir darüber sprechen auf unserem Discord. Habt ihr übrigens mitbekommen, die News? Ich nehme mal eine News ganz kurz nach vorne. Mhm. Discord wird wahrscheinlich an die Börse gehen.
Das habe ich tatsächlich verpasst.
Ja, habe ich gelesen. Ich verstehe nicht so ganz, was da der Business-Anwendungsfall sein soll. Das kann ja dann nur bedeuten, dass wir noch mehr mit Werbung zugeschmissen werden auf dem Ding. Aber naja, wir warten erstmal ab. Aber apropos Business, ich habe eine kleine kurze Durchsage. Es gibt zwar nicht sehr viele Leute, die uns auf Apple Podcast direkt abonnieren, aber die Möglichkeit gibt's ja. Das geht jetzt gerade leider momentan nicht, dass wir dort Premium-Folgen reinstellen, weil Apple EU-rechtsmäßig mir geschrieben hat, gemäß dem Gesetz über digitale Dienste in der Europäischen Union, bla bla bla, müssen die jetzt die Händler überprüfen. Also alle Angebote werden da überprüft. Ich habe das auch schon alles ausgefüllt und hochgeladen, aber das steht jetzt immer noch unter Prüfung, dass wir da wieder Zugang haben, um da wieder Premium-Folgen hochzuladen. Also falls ihr euch wundert, wir waren jetzt ja im offenen Februar, ist es ja nicht aufgefallen, weil eh alles offen war. Aber jetzt die erste März-Folge ist jetzt noch nicht drin und auch die zweite jetzt noch nicht, weil ich noch warte. Also kleine Verzögerung für alle Apple-Podcast-User und Userinnen. Sorry an der Stelle, kann ich leider nichts machen. Aber sobald es online ist, lade ich die Folgen da natürlich wieder hoch.
Schon wieder so Bürokratie, bla bla bla. So ein Quatsch. Ich hoffe, das hat einen guten Zweck, denn dann könnten euch großartige Folgen entgangen sein aus der letzten Woche. Nämlich Random Encounters war seit langem mal wieder am Start und hat direkt eine wunderbare Folge hingelegt. Und wir haben gesprochen über Split Fiction. Das habe ich mit deinen KollegInnen gemacht von Game 2. Basti, danke nochmal für die Vermittlung. Das war ein großer Spaß.
Das dachte ich mir. Die beiden sind halt super.
Wir hatten viel Freude. Zwei ganz liebe, kompetente waren das. Sind das? Die wollen wiederkommen.
Oh Gott, die Drohung.
Die mögen Podcasts hier bei Insert Moin.
Da werde ich bestimmt drauf zurückkommen.
Da erfahren sie nämlich, und auch du und viele da draußen, alles über die Videospielbranche, aktuelle Entwicklungen. Und am heutigen Tag zu unserem Brunch geht es am Anfang über Atomfall. Atomfall konnte sich Manu angucken. Total cool, ich bin gespannt.
Ja, ich war auch sehr gespannt, deswegen habe ich auch den Weg auf mich genommen, nach London zu gehen dafür. Ich habe es auf der Gamescom nämlich auch noch gar nicht anspielen können. Und falls ihr euch erinnert, Atomfall wurde angekündigt von Rebellion. Das sind die Stealth-Spiele machen, Sniper Elite und so. Und es geht jetzt aber in eine völlig andere Richtung. Also wenn man so den Trailer sieht, dann wirkt es eben sehr wie ein Fallout mit britischem Flair. Ja, man sieht rote Telefonzellen. Es ist eine Postapokalypse. Es ist auch ein First-Person-RPG-artiges Rollenspiel. Dazu gleich ein bisschen mehr. Also es sieht aus wie Fallout, es spielt sich auch wie Fallout und es hat eben halt auch dieses Setting wie Fallout, nämlich eine Postapokalypse. Es gab wohl in London in den 70ern, UK, in den 70ern wirklich so einen atomaren Zwischenfall, der dann aber halt nicht bös verlaufen ist. Und da ist jetzt eben so ein What-If-Szenario, das haben sie so als Grundlage genommen. wenn das wirklich eben schiefgegangen wäre. Mhm. Und der große, große Unterschied ist aber eben, dass du eben halt im wunderschönen, saftig grünen England unterwegs bist. Ja, so die Countryside aus UK, wenn ihr da schon mal wart, könnt ihr euch das vorstellen. Überall so leicht hügelig, überall super grüne Landschaften. Und dann hat man halt auch so ein richtiges Dorf. Also es ist nicht so ein Wasteland wie bei der Fallout-Serie, sondern es ist noch sehr viel menschlicher alles. Ja, die Menschen sind nicht alle gleich schon zu Ghoulen. Es hat sich niemand in Bunker verziehen müssen. Also es ist nicht so eine schwere atomare Krise. Was da jetzt genau und wie was, das ist noch so ein Mysterium. Da bin ich auch noch nicht so ganz schlau geworden in der kurzen Anspielstation. Also man kann wie bei Stalker eben halt auch rumlaufen, aber man ist jetzt nicht sofort überall Gefahr, überall mit dem Geigerzähler irgendwie zu verenden, weil überall die Radioaktivität ist. Es gibt so Ecken, die halt ein bisschen gefährlicher sind, aber es ist noch sehr menschlich und sehr in unserer Zeit so drin. Es hat aber trotzdem so diesen Charme von diesem etwas dörflichen, also du bist dann in dieser Open World, läufst dann rum, wie gesagt, First Person, hat so wirklich so die richtige Mischung aus Fallout und Stalker, würde ich jetzt mal sagen, aber sehr polished, also Rebellion kann das auch ganz gut, es sieht wunderschön aus und dann führst du auch Dialoge, kannst mit den Leuten reden und dann hat es fast schon so ein bisschen was von so einem Detective-Game tatsächlich. Also es ist nicht so rollenspiellastig, wie dass du irgendwie, keine Ahnung, 8 Charisma-Punkte brauchst, um eine Dialogoption zu kriegen, sondern du redest mit den Leuten und dann, was weiß ich, ja, ich habe auch so einen Pfarrer, ich bin in so eine Kirche rein, auf einmal lag da eine Leiche und der Pfarrer war dann aber irgendwie so ganz mysteriös und dann sammelst du halt wirklich Clues. Ja? Du gehst dann wirklich rum und irgendjemand erzählt dir was, da gibt es einen Bunker und dann musst du aber selber rausfinden, wo der Bunker ist. Und gleichzeitig ist es aber sehr viel realistischer und mehr so Survival-Game-orientiert, weil halt jeder Schuss ist irgendwie kostbar. Das Nachladen dauert ewig, du musst bei den Kämpfen höllisch aufpassen und der Nahkampf ist dann halt, wie typischerweise bei solchen Spielen, ist der Nahkampf halt auch ein bisschen hakelig. So, du hast dann diese Stealth-Anzeige, die du mit der du gut haushalten musst. Also es ist kein Roguelike, kein Soulsborne oder so, sondern du willst eigentlich nicht wirklich kämpfen. Der Entwickler hat auch gesagt, angeblich kann man es sogar schaffen, es durchzuspielen, ohne einen zu töten. Das fände ich richtig, richtig cool, wenn das geht. Das habe ich zuletzt bei Deus Ex gemacht, so ein Pazifisten-Run, weil Kämpfen ist halt schon auch Hardcore. Also da bin dann irgendwo durch den Wald marschiert und dann war da halt so ein Camp von Kultisten, die sich so Abtrünnige. Und wenn du da 2, 3 Leute um dich rum hast, kannst du es eigentlich fast vergessen. Dafür schießt du viel zu langsam und musst dann eher ein bisschen stealthy vorgehen, wenn du wirklich kämpfen willst. Und das große Mysterium huckt mich total. Also ich wollte dann auch gar nicht aufhören. Ich habe dann irgendwann so eine tragbare Atombatterie gefunden und dann habe ich irgendwo einen Bunker gefunden und dann habe ich die gerade so eingesetzt und dann wollte ich gerade das Tor aufmachen, um zu wissen, was dahinter ist. Und dann kam der Entwickler, ja, sorry, deine Zeit ist rum. Und ich so, nein, lass mich mehr in dieser Welt rumlaufen. Also ich bin total angetan jetzt, weil es halt nicht so sehr Bethesda-Style ist. Ja, das ist ein bisschen freier, ein bisschen rougher würde ich nicht sagen, also rougher im Sinne von nicht jetzt ungepolischter, das geht ja kaum im Vergleich zu Bethesda. Es ist polished, es spielt sich rund und das finde ich sehr erstaunlich, weil Rebellion ja so eine Art von Spiel noch nicht gemacht hat. Also fühlt sich nach einer super, super Alternative an neues, ja, was mit dieser Art von Setting und eben diesem britischen Flair damit reinzubringen. Also ich bin sehr hooked auf jeden Fall jetzt nach diesem ersten Anspielen und sehr angetan.
Das klingt ja ganz hervorragend.
Ja, voll.
Da habe ich richtig Bock drauf. Rebellion begleitet uns in der Spieleindustrie ja schon seit 1993. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist so ein richtig großes Klassikerstudio.
Ich habe auch gerade die Wikipedia-Seite aufgemacht, weil mir aufgefallen ist, dass ich über Rebellion gar nicht so viel weiß und tatsächlich auch wenig gespielt habe.
Die haben zum Beispiel 2006 Rogue Trooper gemacht. Das ist ein Actionspiel gewesen für PS2, Xbox und PC. Und die PS2-Version habe ich damals bei der Maniac getestet. Das war mein allererster Spieletest bei einem großen Medium. Das war besser als sein Ruf, möchte ich mal sagen. Ich habe, glaube ich, irgendwas um die 70-75% gegeben und ich mochte das Spiel.
Ich finde es in dem Sinne vor allen Dingen jetzt spannend, wenn man sich Atomfall dann so anhört, vor allen Dingen. Das klingt fast wie ein untypisches Rebellion-Spiel. Also das Einzige, ich habe so ein bisschen Sniper Elite mir halt mal angeschaut, aber nie wirklich tief oder längerfristig gespielt. Das Einzige, was ich so ein paar Runden mehr gespielt habe, war dieses Multiplayer-Spiel Strange Brigade, wie immer man das ausspricht. Mhm. Ja. Und bis jetzt hatte ich immer das Gefühl, dass so Rebellion halt sehr ja, stumpf auf ihr Gameplay setzen und jetzt nicht ja. die großen Geschichtenerzähler und, weiß ich nicht, so mit feiner Feder agieren. Und das klingt jetzt ja, bei Atomfall fast ein bisschen
jetzt hier.
Geschmackvoll. Ja. Okay, cool. Fantastisch.
Und es war auch wirklich so vielschichtig. Also da war dann so ein Milizchef und der wollte dann irgendwie, der war total besessen von der Bäckerei und da muss man aber selber rausfinden, so was da los ist. Also du hast nicht so dieses Assassin's Creed, Far Cry Spielgefühl, da ist irgendwie ein Punkt, da gehst du hin und dann ist so Fetch Quest und so, sondern da scheint sich wirklich so eine Geschichte zu entwickeln. Sehr viel Environment Storytelling natürlich auch, wenn du dann da durch die Wälder läufst und so, aber trotzdem noch actionlastig. Also du kannst schon auch wirklich einfach da losziehen und die Leute um die Ecke bringen und gleichzeitig aber auch dieser super britische Humor, der da drin ist. Also natürlich kommt dann dieser erste Typ, der dich irgendwie killt, haut nicht mit dem Baseballschläger auf mich, sondern natürlich mit so einem Cricket-Bat. Und die hatten vor Ort, da hat man im Event natürlich, ist die ganze Zeit auch einer so rumgelaufen in so einer britischen Militäruniform mit so einem blutigen Cricket-Bat. Also es war ein bisschen gruselig. Aber ich hätte den gerne mitgenommen, diesen Cricket-Bat. Also sehr, sehr, sehr britisch. Und natürlich durch diese roten Telefonzellen. Die Leute sehen auch aus, wie Briten halt aussehen. Weißt du, so mit diesen also von den Klamotten her meine ich jetzt. Mit diesen typischen Anzugsstoffen. Und natürlich auch, keine Ahnung, dann ihr wisst, was ich meine. Also es sieht halt nicht aus wie ein amerikanisches Spiel, sondern wirklich diesen europäischen Flair. Und es tut so gut, endlich auch mal sowas zu sehen, nachdem wir GTA und Fallout ja immer mit USA-Setting haben, jetzt endlich dieses offizielle sozusagen britische Flair zu kriegen und nicht nur in dieser Mod, die Fallout London ja ist, die ich ja nicht gespielt habe.
Jetzt schreien natürlich ganz viele Menschen über 50 und sagen, aber er hat GTA London vergessen.
Das habe ich sogar gespielt, ja.
Sehr gut. Du hast uns auch noch ein zweites Spiel heute mitgebracht, nämlich The Executive Movie Industry Tycoon. Was ist das denn? Wieder nicht genügend von deinem letzten Aufbauspiel gespielt, schon gleich ins nächste rein.
Ich muss halt einfach alle Tycoon-Spiele spielen, das geht nicht anders. Wenn so ein Spiel aufploppt, dann muss ich das auch spielen und vor allem, wenn das Movie-Thema hat. Also ich bin ja großer The Movies-Fan und Mad TV und so, deswegen dieses Setting mag ich total gerne. Und The Executive Movie Industry Tycoon, ihr hört schon, ist ein weiteres Spiel mit diesem Thema. Wenn ihr euch noch erinnert, in den letzten Jahren habe ich bei mit Christian Schiffer und Christian Alt sehr oft über solche Spiele gesprochen. Da gab es einige Versuche, die waren alle Schrott, die waren alle scheiße. Also das einzig gute Spiel in diesem Genre war in letzter Zeit News Tower, was aber noch im Early Access ist. Und Movie Industry Tycoon ist, um es ganz, ganz kurz zu machen, ist eigentlich ein Game Dev Tycoon Klon. Kennt ihr das?
Ja, das kenne ich.
Da sitzt man so an seinem Schreibtisch und dann entwickelt man Spiele und dann gehen so die Bullets hoch und dann entwickelt man halt Spiele. Und genau das ist es. Also der Executive orientiert sich sehr, sehr stark an Game Dev Tycoon von den Mechaniken, macht aber sehr viel Dinge, die halt sehr Movie-spezifisch sind. Also du machst dann Marketing-Deals, dann stellst du Leute an, suchst natürlich einen Regisseur, suchst entsprechend Schauspieler, Schauspielerinnen raus und hast dann auch dieses, was man halt erwartet. Du klickst dann so verschiedene Genres zusammen und dann hast du Schieberegler, um halt festzulegen, wie viel Fokus setzt du aufs Drehbuch, wie viel setzt du auf Kulisse, dann machst du Forschungsbereiche und schaltest dann halt nach und nach weitere Sachen frei. Das ist alles eine spielbare Excel-Tabelle. Ja, das braucht man nicht beschönigen. Das ist nicht wie bei The Movies, dass du wirklich Kulissen hast, wo du wirklich irgendwie Leute siehst, wo du wirklich kleine Clips drehst. Also an The Movies kommt es nicht ran. Aber wenn man so Klickerspiele, nenne ich es mal, also wo man sehr viel irgendwie Sachen bestätigt, klickt und Schieberegler macht und dann aber trotzdem das Gefühl hat, man gründet so ein Filmstudio, dann ist das momentan, glaube ich, schon mit die beste Variante von diesem Setting ausgehend. Weil wie gesagt, die anderen, die ich da gespielt habe, die waren alle super wack. Und der Executive macht da einen ganz soliden Job. Ist jetzt wirklich nur eine Empfehlung für Leute. Game Dev Tycoon habe ich schon dreimal durchgespielt. Gebt mir was Ähnliches, dann schaut euch das an. Das ist nicht teuer. Mir hat es ein paar Stunden Spaß gemacht. Und es ist, glaube ich, jetzt auf der Basis so cool jetzt schon, dass da sehr viel Sachen noch kommen können. Also da in den Foren liest man auch schon ganz viele Ideen. Mach doch mehr Awards rein, mach doch das noch rein und so weiter und so fort. Es wird halt sehr schnell repetitiv und monoton, weil man halt immer wieder die gleichen Sachen zusammenklickt. Aber wenn man da Spaß dran hat, wie ich, dann ist das ein ganz cooler Zeitvertreib.
Kann man dort denn einzigartige Werke vollbringen? Also, dass man auch irgendwie sieht, man hat den und den Film produziert und der hatte dann die und die Stars da drin und die wachsen einem so ein bisschen ans Herz. Das, was halt The Movies von Peter Molyneux so ganz extrem gut gemacht hat, da war ich richtig stolz, wenn ich immer meinen eigenen Filmtrailer dann im Spiel gesehen habe. Und der hatte tatsächlich meinen Star, den ich ja auch über das ganze Jahrhundert irgendwie hochgezogen habe. Und am Ende war er dann der große Mafia, alte Mafia-Boss. Das war, fand ich ultra cool.
Ganz, ganz zart. Also du kannst nicht fest Schauspieler und Schauspielerinnen anstellen, das geht nicht, aber du kannst Sequels dir erforschen und Prequels und dann kannst du quasi sagen, zu diesem Film, das wird jetzt eine Serie, da möchte ich ein Franchise, eine IP draus machen und dann nimmt er den gleichen Schauspieler wieder. So, also so ganz leichte Anleihen daran sind dann da drin, aber es wäre natürlich sehr viel cooler, wenn man dann irgendwie halt, so wie bei The Movies, so ein richtig großes Imperium aufbaut. Hier sind es halt einfach, okay, du guckst, welcher Regisseur hat wie viel Kritikpunkte, wie viel Zuschauerpunkte. Das sind einfach ein reines Zahlenspiel. Also wirklich der einzige Aspekt, der da in die Richtung geht, ist, dass halt der gleiche Schauspieler oder die gleiche Schauspielerin im Sequel gecastet wird automatisch. Aber das war's.
Ich würde mir das ja so sehr wünschen, irgendwie The Movies 2026. Mhm. Oh, ja. Nicht so eine, nicht ein Remake, sondern ein Re-Envisioning.
Ja.
Das gleiche Spielprinzip, aber halt mit allen Learnings aus den Fehlern vom ersten, vom Original
das und, so und gut.
Mit heutigen Sachen.
Ja.
Ah, das wär, vielleicht mit AI sogar, da wäre AI, glaube ich, ein gutes Tool.
Und mit der Optik von Insoy.
Ja. Stark.
Ja. Ja, schade, weil tatsächlich mehr Lust jetzt, The Movies nochmal zu spielen, als The
Executive,
um ehrlich zu sein. Aber naja, schade.
Ist das eigentlich so ein Kink von dir, den du noch aus deinem früheren Leben hast, Manu? Du warst ja vorher bei der Agentur. So stelle ich mir ein bisschen dieses Leben vor, was du gerade besprochen hast. Aber ich habe jetzt gar nicht genau die Ahnung, ob das so war.
Ja, vielleicht ist das die Nachwehen. Ich dachte, in deinem früheren Leben war ich Filmregisseur in den 30er Jahren. So klang das gerade.
Auch nicht schlecht. So, dann kommen wir zum nächsten Titel. Da haben wir jemanden verloren, nicht nur in den Urlaub, sondern auch in die Wildnis von Monster Hunter Wilds. Basti, was war da denn los? Warum steht hier 60 Stunden?
60 Stunden, ja, ich habe es mir vorgenommen. Ich glaube, ich habe es auch beim Podcast, den ich mit Kuro und Björn aufgenommen habe, gesagt, dass ich da auf jeden Fall ein bisschen tiefer eintauchen möchte, weil ich so die große Faszination von Monster Hunter leider nie verstanden habe. Ich habe bis jetzt auch nur Monster Hunter World gespielt, das muss man fairerweise dazu sagen. Also ich habe noch nicht so oft versucht. Genau, aber diesmal dachte ich mir, okay, ich steige mal ein bisschen tiefer ein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich mich auch wieder wahnsinnig schwer getan. Also ich habe ja schon, ich weiß gar nicht, wie weit ich war, als wir den Podcast aufgenommen haben. Ich glaube, so 6 Stunden oder so. Und da ist der Groschen noch nicht so ganz gefallen. Und das hat auch noch sehr lange gedauert. Also ich habe ein paar Mal auch mit Kuro im Voice-Chat gesessen und gespielt. Und ich meinte dann immer so zu ihm, ah, du, ich weiß nicht, ob das mein Spiel ist. Ich weiß nicht, ob mir das Spaß macht. Weil, also alleine diese Kämpfe, ich gehe jetzt nicht wieder ins Detail, weil dann können sich die Leute da draußen ja vielleicht lieber noch mal die Monster Hunter Wilds-Folge komplett anhören. Aber für mich war so der große Knackpunkt alleine schon das ganze Kampfsystem, weil das halt einfach so sehr behäbig ist. Ich bin jemand, der gerne Souls-like-Spiele spielt, weil es halt so direkt ist und ich genau verstehe, okay, wenn ich jetzt gerade Schaden kassiere, weiß ich, was ich davor falsch gemacht habe. Bei Monster Hunter Wilds alles ein bisschen langsam. Ich brauche super lange zum Ausholen mit meiner Waffe. Wenn ich dann getroffen werde, dann liege ich da erstmal gefühlt eine halbe Minute auf dem Boden. Und ja, was mache ich da überhaupt falsch? Und da erstmal reinzukommen, das hat bei mir ganz schön lange gedauert, um so diese alleine die Faszination an diesen großen Monsterkämpfen zu verstehen. Die sind natürlich spektakulär, das sind sie ab Minute 1, aber dass ich so richtig verstanden habe, okay, was ist meine Rolle da, das hat wirklich lange gedauert. Was ich da empfehlen kann, wenn da draußen jemand ist, der vielleicht auch struggelt und aber da ganz gerne reinfinden wollen würde, nehmt euch die Ratschläge von Experten zu Herzen und schnappt euch irgendeine ganz einfache Waffe.
Ich dachte gerade, du sagst, ruft Kuro an.
Hier ist seine Handynummer.
Das so einfach wäre.
Book a Kuro. Genau.
Ja, das hat natürlich auch geholfen. Aber nee, tatsächlich, das war, glaube ich, Björn, der das im Podcast gesagt hat. Der hat nämlich auch das Langschwert genommen. Und das ist so die Einsteigerwaffe schlechthin. Und ich hatte erst das Charge Blade, das so eine Mischung ist aus Einhandschwert mit Schild. Und dann kannst du das zusammenbauen zu so einer riesengroßen Axt. Und ich dachte so, hey, das ist ja wie bei Bloodborne. Das finde ich toll. Kann ich also sowohl schnell als auch langsam und dann dafür mehr Schaden machen spielen. Aber das ist, weiß ich nicht, das hat einfach nicht funktioniert für mich. Auch wenn ich verstanden habe nachher, wie es funktioniert, nachdem ich mehrere Tutorial-Videos mir angeschaut habe. Aber der reine Spielstil, der hat einfach für mich nicht funktioniert, gerade weil die Monster halt so schnell sind. Und als ich dann das zum Langschwert gewechselt habe, da hat es dann das erste Mal angefangen, ah, okay, ich glaube, jetzt weiß ich, wie Monster Hunter gespielt werden möchte. Hat dann auch dann noch ein bisschen gedauert, bis ich wirklich, keine Ahnung, jede Gegnerart so ein bisschen zu beherrschen gelernt habe, weil da gibt's auch Unterschiede, dann sind die in der Luft, dann sind sie groß, dann sind sie klein, dann haben sie dies, dann haben sie jenes und darauf sich einzustellen, das ist schon eine steile Lernkurve und Monster Hunter Wilds macht's auch einem wirklich nicht einfach, was so das Onboarding angeht, das Verstehen dieser ganzen Mechaniken, die da drin stecken. Ich glaube, ich habe in dieser Woche, die ich das jetzt so intensiv gespielt habe, so unglaublich viele Monster Hunter Wilds Tutorials mir angeschaut, einfach nur um zu verstehen, was das Spiel von mir will. Bestes Beispiel: Du kannst auf die Monster draufhüpfen, wenn du das richtig machst. Beziehungsweise ist so eine Prozentchance dahinter. Und ich habe nicht verstanden, was ich mache, wenn ich auf dem Rücken von diesen Monstern bin. Ich habe zwar verstanden, okay, ich kann zuhauen, aber wie ich darauf reagiere, wenn mich versucht, das Monster abzuschütteln, das habe ich nicht verstanden. Und ich habe gefühlt auch kein Tutorial dafür gesehen. Oder wenn, was Monster Hunter Wilds sehr gerne macht, ein Tutorial-Einblendung während des Kampfes. Wo ich mir denke, ey, ich habe für alles ein Auge, aber nicht für ein Tutorial während dem Kampf. Ja, das sind so ganz viele Sachen, ganz viele Kleinigkeiten, die das Spiel einem nicht erklärt, wo man bereit sein muss, ein bisschen für zu wühlen, ein bisschen sich irgendwelche Tutorials entweder anzulesen oder durchzuschauen, was ich dann gemacht habe. Und ja, ich glaube, so nach, keine Ahnung, lass es 15 Stunden gewesen sein, dann habe ich so langsam das Gefühl gehabt, okay, jetzt verstehe ich, was das Spiel für mich machen möchte. Und im Kern steckt da eigentlich ein, also ich versuche gerade meine Freundin zu überreden, Monster Hunter Wilds mit mir zu spielen, weil wir immer wieder so Koop-Spiele einfach suchen, die uns so ein bisschen länger fesseln können. Und wir haben super lange Stardew Valley gespielt. Und ich meinte zu ihr, ey, das ist eigentlich wie Stardew Valley, nur mit Monstern. Weil du streust keine Saat, sondern du streust Prügel. Und du erntest kein Feld, sondern du häutest die Monster. Also es ist im Kern schon dieses, es ist für mich ein cozy Game. Wir hatten das doch letztens auch, als wir über Wonderstop geredet haben, dieses Cozy Game von Davey Vrieden. Wir haben gesagt, da muss eine Mechanik sein, die irgendwie Spaß macht, die man immer wieder abspult, die aber irgendwie Spaß macht, so von der Mechanik her. Und das hat ja bei Wonderstop gefehlt. Und bei anderen Spielen, wie jetzt zum Beispiel in Stardew Valley, da funktioniert's, da macht's halt wieder Spaß. Oder von mir aus auch in Animal Crossing. Und bei Monster Hunter Wilds, klar, da ist dieser Kampf, was du halt bei Stardew Valley nicht hast, die Einstiegshürde ist natürlich wesentlich größer als bei Stardew Valley. Aber trotzdem ist es eine Mechanik, die du immer wieder abspulst und du sammelst ja eben auch deine Ressourcen, damit du besser und stärker und ausbauen und keine Ahnung was kannst. Deshalb, ich weiß, es ist ein bisschen farfetched, aber es ist auch jetzt nicht komplett ganz falsch, meiner Meinung nach. Es ist schon ein cozy Game für mich.
Was ist denn deine Go-To-Kombo, die du abziehst? Die hast du doch jetzt bestimmt irgendwo im Hinterkopf gespeichert. Kreis, Dreieck, zusammen, R1 gedrückt halten.
Oh Gott, jetzt mache ich mich richtig bestimmt zum Super-Noob hier. Aber das Problem ist ja bei einem Langschwert, also du hast die Möglichkeit, du musst ja erstmal den Energiebalken aufladen. Und das mache ich mit Dreieck-Kreis, nee, beziehungsweise Kreis und dann nochmal Dreieck-Kreis in Kombination. Dann ist nämlich diese Energieleiste schon voll. Und dann musst du ja eh die R2-Kombo abfeuern. Und wenn die durchgeht, dann steigst du ja im Level der Waffe auf. Jetzt wird super nerdy. Das tut mir so leid.
Yeah, I love it. Let's keep going. Dann wissen die Leute immer wirklich, was Monster Hunter Wilds ist.
Das war eine Falle. Naja, und dann danach piekse ich die ganze Zeit mit Dreieck. Und wenn ich merke, die Energieleiste nimmt langsam ab, weil Dreieck ist wirklich die superschnelle Superangriff. Und das Schöne ist, wenn du dann in diesem Zielmodus bist, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Fokusmodus, dann stichst du auch so nach vorne. Das bedeutet, dass du immer deine Position während der Schläge veränderst und dich die Monster dadurch viel schlechter erreichen können. Und wenn dann die Energieleiste irgendwann abgenommen hat, die man sich da aufgebaut hat, dann haue ich natürlich den Helmspalter raus. Das ist so der stärkste Angriff. Ja, jetzt habe ich mich voll geoutet. Aber ja.
Nee, finde ich gut. Hast du auch gut erklärt. Ja. Leute, wenn euch das Spaß macht, was ihr da gerade gehört habt, dann ist Monster Hunter Wilds genau das Richtige. Ich hatte das ja auch. Ich ist ja nicht so, dass ich da gar nicht relaten könnte. Im Gegenteil. Ich habe ja genau das, was du jetzt gemacht hast, vor, oh, jetzt muss ich überlegen, ich sage jetzt einfach mal 10 Jahren auf der Switch oder 9 Jahre auf der Switch gehabt, als ich Monster Hunter Generations Ultimate gezockt habe. Am Ende weit über 200 Stunden. Oh. Und auch da habe ich 15 Stunden oder 20 Stunden Tutorials vorher geguckt. Ja. Das Lustige ist ja, ihr hattet das auch im Cast gesagt, Monster Hunter Wilds ist das einsteigerfreundlichste und straightforwardigste Monster Hunter, was es je gegeben hat. Man kann die Kampagne am Anfang einfach durchspielen, die Nebenmissionen ignorieren, um ins Late Game zu kommen und so. Das stimmt auch alles. Und trotzdem ändert es halt nichts daran, dass wenn du es wirklich verstehen willst und den Spaß so richtig rausschürfen willst aus dieser Serie, musst du immer mit diesem 20-stündigen YouTube-Tutorial-Kack anfangen. Ja. Es ist immer dasselbe. Und es ist auch heute noch so.
Ja. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also es wäre an vielen Stellen so viel einfacher. Ich habe World habe ich ja auch probiert und World, Entschuldigung, scheiß dich halt am Anfang zu mit so Tutorial-Wänden, aber auch über so belanglosen Kram, den du dir dann am Ende eh nicht merkst und wo du dann 20 Stunden später merkst, warte mal, ich brauche diese eine Mechanik, okay, ich gucke mir ein Tutorial an. Hat auch nicht funktioniert. Aber dass man sich erstmal so auf die Basics konzentriert und die einem beibringt, das schafft Monster Hunter Wilds einfach nicht. Stattdessen gibt's dann irgendwelche anderen Tutorials oder Tutorials neben den Kämpfen, die komplett an mir vorbeigehen. Also, ja. Aber es stimmt schon, so rein vom Komfort her, ne, du hast so ein Auto laufen quasi, wenn du dein Reittier, dein Saikri benutzt, dann kannst du sagen, ey, führ mich jetzt zu meinem Ziel, zum Beispiel zu dem Monster, das ich jagen will. Auf dem Weg kannst du mit diesem Enterhaken-Lasso-Ding alle möglichen Sachen einsammeln, ist wie so ein Rail-Shooter quasi spielen, aber du kannst auch in dein Inventar gehen. Ja. Und das macht schon, ist sehr komfortabel, um da reinzukommen, aber ich würde auch sagen, also für Monster Hunter-Verhältnisse wahrscheinlich ja der einfachste Titel zum Reinzukommen, aber es ist immer noch echt ein Biest. Mhm.
Als ich das nach meinen, ich habe das hier zum Kontrast an, aufgeschrieben, du hast 60 Stunden gespielt, ich 60 Minuten, stimmt nicht ganz, in Wirklichkeit habe ich glaube ich 2-3 Stunden oder was gespielt. Ich konnte es nicht mehr. Mhm. Einfach weil ich schon mal in so einen Monster Hunter so viel Zeit reingesteckt habe und nachdem ich dann den Anfang von Wilds gespielt hatte, habe ich erkannt, was es machen will. Und ich hatte es einfach nicht noch mal in mir. Ich wusste, entweder gehe ich jetzt total rein und dann habe ich 200 Stunden am Ende des Jahres. Oder ich lasse es jetzt einfach sein, weil ich weiß, da ist, also bis ich dann überhaupt wieder zu dem Punkt komme, wo ich so zufrieden mit mir, meiner Rüstung und meinem Gameplay bin, das dauert so lange. Ich habe dann wieder die Tröte hier genommen. Ich nehme immer diese große Tuba, mit der man auch zuhauen kann und zwischendurch Musikstücke macht. Das ist eins der komplexesten Waffen, die man spielen kann. Aber finde ich halt auch geil. Und ich habe es auch direkt verstanden, wieder hingekriegt. Habe ich in Worlds, glaube ich, auch ziemlich viel damit gespielt. Und das war cool. Aber nach den ersten zwei Bossen hatte ich für mich genug gesehen. Mhm. Weil es eigentlich doch immer noch halt genau das Gleiche wie früher ist. Ich finde, das Kernstück ist nicht ein Stück besser als in einem Generations oder in einem World. Klar, Worlds hat diese Open-World-mäßige Geschichte mit reingebracht und eine ganz andere Art der Präsentation. Aber das, was das Spiel gut macht und was so motivierend ist und was dich in diesen Grind pickt, das ist eigentlich seit dem dritten ausgereift und sehr, sehr gut. Und es ist eigentlich egal, welches man spielt. Deswegen wollte ich mir das jetzt nicht nochmal sozusagen an den Hals binden. Plus, es hat mich, obwohl das jetzt schon so komfortabel ist mit diesem aufs Reittier und dann einfach automatisch hinreiten lassen und, es hat mir immer so irgendwie zu lange gedauert. Ich hatte eine ungeduldige Woche vielleicht auch hinter mir und dann bin ich am Ende bei Roguelikes gelandet. Ich hatte ja gesagt, ich habe Monster Train habe ich gespielt. Das, die Demo vom zweiten hatten wir letzte Woche im Brunch beim Steam Next Fest. Und dann habe ich doch tatsächlich nochmal Monster Train 1 angefangen und bin wieder in der Suchtspirale durchgelandet und wir tatsächlich 26 Stunden die ganze Woche über gespielt. Absolut bitter. Und das Spiel hatte ich schon mal durchgespielt. Es ist so gut. Es ist
genau aber nicht bei Monster Hunter darüber beschweren, dass es immer das Gleiche ist. Das ist auch sehr gut.
es ist schon witzig, ja. Aber mir ist aufgefallen, wie stark auch der erste schon so an Balatro erinnert. Also das ist wirklich genau die gleichen Erinnerungen, die ich an meine intensive Balatro-Zeit habe mit den Jokern, habe ich bei Monster Train halt auch mit dem Volk, was ich nehme und dann die Buffs, die dazukommen und dann stackt das sich so aus und am Ende hast du hoffentlich halt irgendeine Einheit, die so mega imba ist und irgendwie durchrockt. Genauso funktionieren die Joker bei Balatro auch. Hm. Nur, dass ich glaube, dass Monster Train nicht ansatzweise so erfolgreich war wie
Balatro. Es war schon
wie erfolgreich. War schon erfolgreich, ja. Also es hat ja auch, habe ich auch erst nachträglich jetzt gesehen, gibt sogar bei Apple Arcade auch so eine Plus-Version und. Also schon cool. Ja. Und ich habe den Unterschied zu Monster Train 2 jetzt auch rausgekriegt. Monster Train 2 hat Einheiten, die individuelle Fähigkeiten haben. Das hat das erste nicht. Weil ich letzte Woche ja gesagt habe, ich sehe gar keinen Unterschied, außer dass man in der Karte von oben nach unten stattdessen nach unten nach oben geht.
Das, was du ja gerade gesagt hast, die Monster Hunter Wild hat halt auch diese Quality-of-Life-Verbesserungen mit den zwei Waffen, mit dem Reittier, mit dem Heilen und so. Also gerade auch, dass es automatisch zum nächsten Monster rennt, zum Beispiel, fand ich super praktisch. Also das würde ich zum Beispiel gar nicht mehr missen wollen, wenn man jetzt Monster Hunter Worlds oder so wieder spielt. Deswegen.
Hast du das etwa auch angespielt, Manu?
Ja, klar. Aber mir ging es auch wie dir. Ich wollte es halt sehen, weil es ist für mich halt, das wurde ja so gehandelt als GOTY-Kandidat. Deswegen habe ich halt auch 2-3 Stündchen reingespielt in Monster Hunter Wilds. Aber mir ging es da auch wie dir. Ich hatte nicht die Muße, da jetzt mein Urlaub drin zu versenken. So. Ich war dann ja auch unterwegs, deswegen konnte ich gar nicht weiterspielen. Aber ich wusste auch, wenn man da jetzt weiter investiert, dann ist man halt voll drin. Und das hatte ich jetzt auch nicht die Zeit dafür, weil dazu gibt es zu viele andere Releases im März. Hm. Aber diese Komfort-Features fand ich schon sehr, sehr cool. Gerade auch, dass man wirklich zwischen den Waffen wechseln muss. Aber ich habe die meiste Zeit in den 3-4 Stunden wirklich auch damit verbracht, die ganzen Waffen auszuprobieren. Zum Glück gibt es ja dieses Trainingscamp, wo man die alle irgendwie so testen kann. Und ich konnte mich einfach nicht festlegen. Die sind halt irgendwie alle cool und alle wieder unique. Ich konnte dann total nachvollziehen, was ihr im Podcast gesagt habt. Der Bogen alleine ist irgendwie immer nicht so toll, aber wenn man den jetzt dabei hat, finde ich, ist der Bogen richtig geil, weil man dann halt zwischen Nahkampf und Fernkampf wechseln kann. Also das war dann auch meine Lieblingskombo. Diese Doppelklingen für den schnellen, unkomplizierten Nahkampf, wo man nicht groß nachdenken muss, und dann mit dem Bogen die Kombos abfeuern, fand ich sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ja. Übrigens gibt es wieder das Auto, nicht leveln, aber diese automatische Anpassung. Wir drei könnten jetzt trotzdem gemeinsam auf eine Jagd gehen und wir würden dann einfach prozentual mehr Schaden machen, wenn es ein krasses Monster ist, was Basti eigentlich jetzt gerade legen will. Mhm. Das ist ganz cool gemacht. Dass wir das.
Ich glaube, du musst in deiner Story aber erst das Monster schon einmal freigeschaltet haben, meine ich. Irgendwas gab's da.
Ja gut, das mag sein.
Was ich generell schade finde, dass man halt nicht komplett im Koop spielen kann. Ja. Also weißt du, diese Story-Sequenzen sind ja diesmal richtig cool. Also es wird ja auch mehr thematisiert, warum wir auf die Jagd gehen und so mit dem Jungen. Aber dann muss man immer rein und wieder raus. Also finde ich schade, dass sie das nicht so komplett als Koop-Abenteuer durchziehen.
Das stimmt. Obwohl es jetzt ja wenigstens diese Erkundung im Koop gibt. Ne? Du kannst ja nicht nur die Bosse angehen, sondern eben auch das Feld, wie heißt das, Feldinvestigation oder irgendwie sowas. Dann kannst du zumindest in der Welt auch einfach rumlaufen und erkunden zusammen.
Ja. Auf jeden Fall ein riesiger Erfolg für Capcom. Das ist Capcoms am schnellsten verkaufender Titel seit ever. 8 Millionen Einheiten in den ersten 3 Tagen und Tendenz wahrscheinlich Richtung 10, 15 Millionen locker. Also das ist schon ein Meilenstein. Völlig überrascht dürfte davon keiner sein. Monster Hunter Wilds wurde ja auch hochgehypt. Jetzt erfüllt es die Erwartungen auch. Also das wird auf jeden Fall, glaube ich, bei den Video Game Awards am Ende des Jahres ein Nominierter sein. Da bin ich mir felsenfest von überzeugt, dass wir das nicht das letzte Mal davon gehört haben. Da kommt ja auch noch ein großer DLC und so. Also das wird nicht bei diesen 8 Millionen bleiben.
Könnt ihr einschätzen, weil das hat mich dann interessiert bei der Meldung, wie die Spiele davor abgeschnitten haben, World und Rise im Vergleich. Weil die haben, Spoiler, zu beiden Spielen gibt es Zahlen nach 3 Tagen nach Release. Könnt ihr einschätzen, wie viel World in der Zeitspanne?
World hatte 3 Millionen, glaube ich.
Irgendwas zwischen 3 und 5 würde ich jetzt schätzen.
Ja, 5 Millionen waren es. Mhm. Und Rise?
Weniger, 2 vielleicht.
Nee, das ist ja Switch gewesen, deswegen vielleicht sogar 6.
What? Okay, weil es auf einer Konsole stattfindet, hat es 6, also mehr als World. Es hat 4. 4 Millionen Verkäufe. Oh. Ja. Und Lifetime hat World 21 und Rise fast 17. Also ich glaube auch, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja, weil die Switch halt sich deutlich besser verkauft als alle anderen Konsolen, deswegen.
Ja, aber gut, wenn du auf 3 Plattformen gleichzeitig stattfinden kannst, überschattet das, glaube ich, auch so die Größe der Switch. Aber ja, auf jeden Fall interessant.
Ja. Willkommen bei Instant Moin, dem größten deutschen Monster Hunter Podcast.
Ich wollte gerade sagen, ihr seid eben gerade auch von dem Thema fast schon abgekommen. Ich habe eigentlich nur kritisiert über Monster Hunter Wilds. Dabei gibt es da wirklich sehr viele gute Sachen. Das habe ich jetzt gar nicht sagen können.
Erzähl gerne noch. Was war dein Lieblingsmonster, was du bisher gekillt hast, Basti?
Jinder Hart. Jetzt weißt du Bescheid.
Naja, es klingt wie eine Wrestlerin aus WWE 2K.
Die Namen sind eh sehr, sehr lustig, finde ich, für jemanden, der noch nie mit Monster Hunter groß zu tun hatte. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, ich habe am Ende, wie gesagt, verstanden, woher dieser so kommt. Und um das kurz zu halten, mein großer zumindest im Kopf immer mein großer Kritikpunkt an Monster Hunter war, dass ich nicht so der große Grind-Fan bin. Jetzt, wo ich aber mit Wilds doch ein bisschen tiefer eingestiegen bin, verstehe ich schon den Reiz, weil ich habe das immer so im Kopf verglichen mit Diablo. Und Diablo lässt mich leider auch komplett kalt, weil wenn du die Story durchgespielt hast, machst du es halt eigentlich auch nur noch, um besser und besser und besser zu werden. Interessiert mich persönlich aber nicht so, weil ich es spielerisch nicht so reizvoll empfand. Diablo, ich hoffe, ich kritisiere jetzt keine großen Diablo-Fans, ist natürlich toll, wenn ihr daran Spaß habt, aber ich habe es persönlich immer nicht so lange. Und bei Monster Hunter oder jetzt gerade Monster Hunter Wilds verstehe ich aber schon, warum man länger am Ball bleibt, weil eben jeder Kampf eine Herausforderung ist und es da ja auch immer weitere Abstufungen gibt. Ich bin jetzt mit allem durch, was man machen kann, und trotzdem sind da noch Versionen von den Monstern, die ich kenne, die mich immer noch platt machen. Und daran sich sozusagen abzuarbeiten und immer besser zu werden, neue Rüstungen sich zu holen, aber auch immer mehr zu verstehen, wie diese Monster funktionieren. Und das ist auch beim, also ich habe gerade Jyn Dahat erwähnt, so ein riesengroßer schwarzer Drache, glaube ich, auf 6 Beinen. Glaube ich, jetzt gerade aus Erinnerung, fast wie so ein, ja, Tausendfüßler nicht, aber so von der Struktur sieht er fast so ein bisschen aus. Und dieser Kampf, der ist auch nach dem 6., 7. und 8. Mal noch super geil, weil der halt auch immer so eine gewisse Dynamik hat, je nachdem, in welchem Areal du auf den triffst und was der für Attacken in welchen Momenten abfeuert oder welche Ausrüstung du dabei hast. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, von Fallen zu irgendwelchen Bombenfässern und keine Ahnung was. Und das verstehe ich jetzt mittlerweile schon. Mich verliert es gerade trotzdem ein bisschen, weil ich halt so meine Ziele abgearbeitet habe. Es gibt keine Nebenquests mehr, es gibt keine Story mehr, die ich irgendwie erleben kann, auch wenn die vollkommen egal ist. Aber zumindest wollte ich sie einmal abhaken. Und jetzt werde ich so freigelassen. Und ich merke, ohne diese Leine, ohne diese Ziele vor Augen, verliert es mich dann doch wieder, so ein bisschen ähnlich wie bei Diablo. Aber trotzdem macht es immer noch Spaß, ab und an mal eben doch sich ein Monster vorzuknöpfen. Und
die Event-Quests kommen doch, aber jetzt sind doch gerade gestartet.
Ja, also gut, die ersten sind
ja
jetzt
nicht einfach liegen lassen, da gibt's Unique Loot.
Verdammt, jetzt hast du mich. Ja, also die sind jetzt, glaube ich, gerade noch nicht so spektakulär, die habe ich jetzt beide einmal gemacht, da kommen, glaube ich, später noch spannendere, aber ja, ich bin in der Regel auch nicht so der Typ, der jetzt über Monate an einem Spiel hängen bleibt.
Warten wir es ab.
Gründe, ja, okay, mal gucken.
Aber man merkt, wie gut es dir tut, dass du auch mal wieder ein echtes Videospiel spielst nach 3 Monaten Roblox.
Ich frage gerade, was kommt denn jetzt? Ich habe doch immer gute Spiele mitgebracht. Ja, okay, Roblox habe ich vergessen, das habe ich ausgeblendet. Das stimmt.
Gut, weiter in den News haben wir eine traurige News. Sehr. Studio Fizbin schließt. Das ist das Entwicklerstudio, was hinter The Inner World steht, aus Deutschland. Ein sehr, sehr schönes Adventure, das es übrigens gerade für 1,50 Euro auf Steam zu klicken gibt. Falls ihr das noch nicht gespielt haben solltet, das lohnt sich sehr. Gab auch 4 Jahre später, ich glaube 2017, einen kleinen Nachfolger dazu. Der ist nicht ganz so super wie der erste Teil, aber auch sehr gut, kostet auch nur 1,50. Ich hoffe, das Geld käme diesem tollen Studio noch vielleicht zugute, für die einen oder anderen eine Kaufempfehlung von mir. Ansonsten haben sie sich allerdings auch nicht großartig weiter hervorgetan durch sehr gute Spiele. Aber ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr das anders seht.
Ja, ich fand Minute of Island war auf jeden Fall mal unique anders. War jetzt auch kein großer Hit, aber Minute of Islands war wirklich schön und hat halt auch so ein bisschen einen anderen Adventure-Charakter reingebracht im Vergleich zu ihren ersten Spielen. Und den neuen habe ich jetzt auch schon gespielt. Der letzte Titel heißt Rainbreaker und der ist wirklich super solide, aber halt leider sehr, 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 sehr nah an Hades dran. Dass man wirklich eigentlich nur von einem Hades-Klon sprechen kann, auch wenn man das gar nicht so böse meint. Das ist wirklich schick, das Spiel. Ich habe das auf der Gamescom auch schon kurz angespielt und jetzt hatte ich auch eine Vorabversion und es ist super gut, aber es sticht halt nicht raus. So, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das Problem war, dass sich da alle Hoffnung jetzt auf Rainbreaker konzentriert hat bei dem Studio, dass das jetzt der große Erfolg sein muss. Aber dafür ist Hades 2 halt auch groß da, ist schon im Early Access. Rainbreaker hat da einfach kein Alleinstellungsmerkmal. Es hat so ein bisschen so eine Punk-Attitüde, steuert sich genauso, spielt sich genauso. Du hast auch diesen Dash und so. Und dafür kommt es halt einfach zu spät. Also das ist leider, leider der Fall, dass Rainbreaker eigentlich ein gutes Spiel ist, aber in der Zeit, in der wir jetzt sind, ist das halt kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Tut mir sehr leid, ich mag
das
die Leute.
Das bringen sie aber nicht. Ja auch noch, ne?
Ja, das ist oder ja auch ist jetzt schon raus. Genau.
Das ist schon raus.
Also kann man jetzt auch spielen und ist wirklich auch ein gutes Ding, aber ist halt schade irgendwie auch, wenn direkt zum Release von dem aktuellen Spiel gleichzeitig die Meldung kommt, das Studio schließt. Kann vielleicht den einen oder die andere noch dazu bringen, natürlich jetzt sagen, jetzt kaufe ich es erst recht, klar, aber das wird ja das Studio auch nicht mehr heilen. Also ich finde es ein herber Verlust, weil Studio Fizbin schon ein sehr besonderes Studio war, auch ganz tolle Menschen da kennengelernt und tut mir sehr leid.
Nächste Woche reden wir darüber. Es kommt am 18. März. Genau, bisher gibt es eine Demo, die man spielen kann. Mich macht es tatsächlich sogar mehr an als Hades 2. Hades 2 besitze ich natürlich auch schon, habe ich auch schon angespielt. Und es ist mir zu sehr wie Hades 1 und ich habe das zu viel gespielt. Deswegen finde ich jetzt wieder Rainbreaker fast sogar spannender, weil es halt wenigstens ein ganz anderes Szenario hat. Gucke ich auf jeden Fall rein und dann können wir ja nochmal drüber sprechen in ein, zwei Wochen, wenn wir es alle vielleicht oder...
Ich finde auf jeden Fall, kann man schon mal sagen, dass es stilistisch echt schick ist. Also das gefällt mir auch sehr gut. Ja. Und ich habe es auch im Auge gehabt und ja, wirklich schade, dass das jetzt so vor dem Release schon angekündigt wird, dass das Studio dicht macht. Grundsätzlich wirklich ein schönes Studio und halt ja auch lange schon unterwegs. Echt traurig.
Ein harter Schlag für die deutsche Spieleindustrie. Ein anderes Studio kommt zurück, nicht mit den Originalleuten von früher, aber der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, Acclaim. An was denkt ihr, wenn ich euch sage Acclaim?
Also bei mir ganz doll Nintendo 64 Zeit. Also von Turok zu Extreme G zu, was haben sie denn noch gemacht?
I am Turok.
Shadowman.
Bart Simpson vs. the Space Mutants.
Ja, das eher weniger.
Oh, South Park, glaube ich, war auch.
Und WWF Attitude. Habe ich total viel gespielt, obwohl ich gar nicht der Wrestling-Fan bin. Aber das, weiß ich, das kam irgendwie zu so einer Zeit und das fand ich richtig toll. Das war super.
Und Bezug zu Insert Moin, in der allerersten Folge Insert Moin, damals Breakfast at Manu Spiels, haben wir über ein Acclaim-Spiel gesprochen, nämlich NBA Jam.
Oh. Witzig, das wollte ich nämlich gerade ankündigen und zwar eigentlich mit einem kleinen Einspieler. Das mache ich jetzt trotzdem. Ja. Wisst ihr, aus welchem Spiel diese Musik kommt? Das ist natürlich NBA Jam. Genau, das ist das Spiel, was ich mit Acclaim verbinde. Und die Auswahlmenü von den Teams hat sich mir ins Gamer-Herz reingebohrt.
Ja. Finde ich witzig, dass die wieder zurückkommen. Also um die News zu erklären, der US-Game-Publisher soll wiederbelebt werden und dann halt sich jetzt so um Indies kümmern, alte Marken wiederbringen. Wird jetzt, glaube ich, kein riesengroßer Wurf, aber so ein bisschen mit dieser alten Marke wieder zu arbeiten. Aber ja, mal gucken, was da wirklich dann passiert. Ich meine, Sega hat angekündigt, alte Marken wieder zu beleben. THQ macht es ja schon seit geraumer Zeit wieder, sozusagen da alte Sachen wieder zu beleben. Und natürlich hat man da ganz viele IPs bei Acclaim. Und witzig finde ich auch, dass ausgerechnet ein ehemaliger Wrestler da jetzt irgendwie mitmischt, der bei diesem, Attitude Game oder wie hieß
WWF?
WWF war das, glaube ich, damals noch. Die haben sich ja dann fusioniert.
Da spricht der Wrestling-Profi, ich merke schon.
Ja, ich habe diese Vince McMahon-Doku auf Netflix geguckt. Die kann ich sehr empfehlen. Die ist hammergut. Wenn man in den 90ern aufgewachsen ist, muss man das gucken. Ja, und da ist auch diese ganze WWE-Phase, dieser Konkurrenzkampf dann da auch und so. Da taucht es wieder auf. Ja, aber der ist da jetzt involviert tatsächlich, weil der ja auch gesagt hat, er war da schon Teil dieser Spiele und ist halt auch so ein Kind dieser Ära und der arbeitet jetzt damit. Dabei Acclaim, die wieder zu neuem Ruhm zu führen.
Mal gespannt. Jeff Jarrett. Ja. Das war, also in der Ära, in der ich Wrestling geguckt habe, war das ein Bösewicht. Der Jeff Jarrett. Da habe ich keine guten Erinnerungen. Ein Heel, wie man heute sagt. Ja. Ich hatte ja, ich bin in der Ära hier Ultimate Warrior, ja, genau. Mr. Perfect, Hulk Hogan, Undertaker. Gut, Undertaker ist jetzt, der hat noch gewrestelt.
Bis neulich erst noch.
Ein paar Jahren, ja. Aber ja, das war so meine Ära.
British Bulldog gab es noch.
Ja, da habe ich als Kind tatsächlich auch ab und an mal reingeschaut, aber ich glaube, meine, wo ich ein paar Mal öfter reingeschaltet habe, war tatsächlich so die The Rock-Ära. Das war, glaube ich, so meine.
Der ist jetzt ein Heel. Hast du das mitgekriegt?
Ja. Sehen, dass er wieder zurück ist.
Und der führt jetzt ja diese ganze Liga an und hat jetzt den anderen auch zum Heel gemacht. Wie hieß der denn nochmal, der jetzt so viel geschauspielert hat?
John Cena.
Genau der. John Cena, genau. Auch ein Bösewicht. Bösewicht. Nichts haben mir meine Eltern als Kind mehr übel genommen und mehr verboten, als Wrestling zu gucken. Das hat es natürlich leider interessanter gemacht. Und ich hatte allerdings auch eine Phase, das muss ich ehrlich zugeben, ich war mit 12, 13 Jahren noch nicht so richtig überzeugt, ob jetzt wirklich alles geschauspielert ist.
Ja.
Klar. Muss ich ehrlich gestehen. Ich hab's dann so mit viel, ich hab's gewusst, aber ich, so ein Teil von mir wollte es auch gar nicht wahrhaben.
Ja, verstehe ich. Ja, willkommen zu Inside Moin, eurem größten Wrestling-Podcast.
Ja, vielleicht müssten wir uns alle drei das neue WWE-Spiel holen von 2K. Das kommt jetzt gerade raus.
Ich weiß nicht, ob ich da wieder reinfinde, um ehrlich zu sein, ja, aber eigentlich wäre es lustig. Ja.
So richtig verloren hat es mich, als sie mit diesem Kunstblut angefangen haben. Das fand ich alles super widerlich.
Nee, habe ich auch in der Doku gelernt. Das war wirklich echt, also meistens ist es echtes Blut. Die nehmen so.
Ist ja noch schlimmer.
Kleben sich mit einem Pflaster so ein kleines Stück scharfe Nadel hin und ritzen sich dann kurz in der Stirn, damit es schnell blutet.
Ja, genau. Aber trotzdem ja total, also das war mir dann definitiv too much.
Ja.
Anyways.
Ja, lass uns mal.
Sehr wirr. Bevor es wirklich der größte deutsche Laien-Podcast im Wrestling wird. Es gibt übrigens einen guten, hier, ein Kollege von uns macht doch einen richtig geilen Wrestling-Podcast. Olaf, genau.
War ja schon ein paar Mal hier zu Wrestling spielen, ja.
Eben. Ja, eben. So, kommen wir zu einem Publisher, der sich sehr breit aufgestellt hat, nämlich Nacon. Die haben eine Connect gemacht, nennen sie ihre eigenen Showcases, wo sie das ganze Line-Up einmal zeigen. Und das war gar nicht so schlecht. Ich habe mir das angeguckt, das ging über ungefähr 40 Minuten. Die benutzen ihre Cthulhu-Lizenz sehr, sehr exzessiv. Da haben sie zwei Spiele angekündigt. Einmal Cthulhu The Cosmic Abyss, das kommt 2026. Und The Mount, Omen of Cthulhu. Das kommt noch dieses Jahr. Beide sehen sehr atmosphärisch aus. Bin ich sehr, sehr gespannt. Eins spielt unter Wasser, das andere war, glaube ich, irgendwo im Dschungel.
Multiplayer, genau.
Ja. Ah, genau, das, was dieses Jahr kommt, ne? Das ist Multiplayer. So ein bisschen Prise, wie heißt das, Piratenspiel von Microsoft? Jesus, was von Rare?
Ach so, Sea of Thieves.
Sea of Thieves, genau. Ein bisschen Sea of Thieves-Vibes dabei gehabt. Was war noch besonders? Es wurde tatsächlich ein Rennsetup gezeigt. Ja. Das möchte ich natürlich erwähnen. Es kommt Revo-Sim. Nacon bringt ein eigenes Direct-Drive-Wheel, Pedale mit Load-Cell, also schon Profi-Equipment, das mit den aktuellen Platzhirschen da mithalten möchte, für nur 800 Euro als Bundlepreis. Das finde ich stark. Die publishen selber auch Rennsport. Das ist eine Rennsimulation, die jetzt auch noch...
Geiler Name, oder?
Schon im Early Access. Ja, sehr guter Name, Rennsport. allerdings ist die Simulation noch nicht so gut. Ich habe schon die Beta-Phase oder die Beta gerade auf meinem PC installiert und bin bisher noch nicht ganz überzeugt von dem, was sie machen. Aber es gibt sehr viele gute Ansätze in dem Titel. Von daher bin ich gespannt, wie diese Early Access-Phase jetzt weitergeht.
Ja, waren ein paar interessante Sachen dabei auf jeden Fall. The Fading of Nicole Wilson, so eine neue Walking Sim, gepublished von Dedelic, sieht auch sehr atmosphärisch auf jeden Fall aus. Also klassische Walking Sim-Atmosphäre, aber sehr im Dunkeln und sehr mysteriös und so. Für die Japan-Fans war Edge of Memories dabei. Und was ich auch noch ganz cool fand, war das, also das Abyss hast du ja schon erwähnt, das war ganz cool. Und was mich richtig angesprochen hat, war Dragonkin The Banished. Da gab es jetzt ja auch nochmal einen neuen Launch-Trailer zum Early Access. Das hatte ich auch schon mal gelesen.
Und, das ist so ein Diablo-like, gar nichts.
Diablo, actionlastig, aber auch mit Koop. Und dann gab es doch noch Romeo und Julia als Koop-Partner angekündigt für, wie hieß das?
Raven's Watch.
Raven's Watch, genau. Das fand ich auch sehr süß. Fände ich eine sehr coole Idee, neue Charaktere anzukündigen, dann mit Romeo und Julia Setting, die man nur zusammen im Koop spielen kann. Fand ich smart. Ja.
Mhm. Richtig guter Einfluss.
Boomer-Shooter-Fans freuen sich über einen Standalone-DLC zu Robocop. Besser gesagt.
Rogue City.
Das heißt Unfinished Business. So wenn ich das richtig verstehe, ballert man sich da aber nur ein Hochhaus hoch. Ich weiß jetzt nicht, wie cool das Ganze am Ende wird. Klingt für mich jetzt erstmal nicht so intriguing im Vergleich zu dem Hauptspiel. Ich hoffe, das kostet dann entweder wenig.
Hat beim Film The Raid auch funktioniert. Also deshalb würde ich dem jetzt gar nicht...
Aber es gibt auch ein DLC zu Zelda Breath of the Wild, wo man sich auch in so einem ewigen Hochdingsbums da hochkämpft und das fand ich richtig beschissen.
Okay, ja. Das kann so oder so laufen.
Kann so oder so gehen. Es gibt die Season 3 zu Test Drive Unlimited Solar Crown. Da wird ein AI-Mode eingeführt. Das finde ich ganz gut, weil es finden sich nicht genügend Mitfahrende in diesem Multiplayer Racing Game, was ich eigentlich ja ganz gut fand, hatte ich auch mal im Brunch letztes Jahr besprochen. Ich finde, das entwickelt sich eigentlich ganz gut. Also das ist keine schlechte Zeit, die man da hat in dem aktuellen Testdrive an dem
Mittel. Glaubst du denn, das kann wieder zurückkommen? Also mit den Änderungen?
Also es ist ja gerade zurück und es ist ja auch noch aktuell.
Erfolgreich.
Es hat halt einen schlechten, also so richtig erfolgreich wird das, glaube ich, jetzt nicht mehr werden. Da müssten sie schon richtige krasse Sachen aus dem Hut zaubern. Aber es ist wirklich nicht schlecht. Da kann man gerade in der Abstinenz von Need for Speed, glaube ich, schon einige Leute noch abholen und damit Spaß haben. Ja. Ich finde, das hat durchaus was. Und dieser AR-Mode hilft halt auf jeden Fall, durch die Kampagne sich durchzuspielen, wenn man halt nicht auf andere Online-Gegner warten möchte. Ja. Und die beste haben wir noch gar nicht besprochen, die beste Ankündigung. Es gibt ein neues Styx. Das ist dieses...
Nee, das ist ein Remaster.
Das ist kein Remaster.
Doch,
Blades of Greed wird ein neues... Was?
Ja.
Was?
Ich glaube, es ist ein dritter Teil.
Na gut, habe ich vielleicht falsch verstanden.
Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler CGI-Trailer, den sie gezeigt haben über das neue Styx. den Charakter fand ich schon immer gut erdacht. Mhm. Und ich freue mich drauf. Ich mag ja eigentlich nicht diese Stealth-Spiele, aber ich erinnere mich, dass Styx mir auf der Xbox 360 sehr viel Spaß gemacht hat. Das war sehr kurzweilig und vor allen Dingen leicht lesbar.
Es ist wirklich gut, es hat einen guten Flow. Also es ist nicht so bestrafend, wie jetzt ein Thief oder so war.
Richtig.
Man hat dann immer wieder auch Möglichkeiten gehabt, schnell wieder irgendwie sich zu verstecken. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich war auch erst happy erregt, als dann der dritte Teil gezeigt wurde, auch wenn es nur ein CGI-Ding ist. Aber hat Spaß gemacht, hat Atmosphäre gemacht. Aber hast du jetzt nochmal geguckt, ist es wirklich ein dritter Teil?
Ist ein neuer Teil, ja.
Okay, gut, sorry.
The Master of Stealth is back. Bedeutet nur, dass wir den Charakter halt wieder herholen.
Gut, sehr, sehr cool.
Und dann haben sie noch viel Gameplay gezeigt zu Hell is Us.
Ja.
Das sah ganz schön gut aus. Das hat mich sehr an Elden Ring irgendwie ein bisschen erinnert, mit der großen offenen Welt. Plus allerdings, dass es diese Follow Your Instincts Exploration hat. Also man kriegt wirklich gar nichts gesagt, wo es jetzt hingehen soll, sondern beweg dich einfach da drin und du kannst jedes Rätsel zu seiner Zeit, wenn du es entdeckst, lösen und dann auch dort kämpfen. Also das sieht hervorragend aus, sehr atmosphärisch. Freue ich mich extrem drauf. Einer der Titel, auf die ich mich am meisten freue noch dieses Jahr. Hell is Us von Nacon.
Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Also das Art-Design ist einfach zum Dahinschmelzen. Mhm. Also das sieht so schön aus und ich hoffe, dass das spielerisch auch einfach so gut aufgeht. Diese beiden Elemente, dieses quasi Kämpfen, wo der Fokus auf den Kämpfen liegt und dann diese ganze Erkundung mit den Dialogen, dass das irgendwie gut zusammenläuft. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall im Auge zu behalten.
Yes.
So, haben wir noch was? Oh ja, wir haben noch ganz viel. Ich mach mal die kürzeste News ever.
Ja.
iRacing hat auch eine Adaptive AI eingeführt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt iRacing spielt und das nur als Solospieler machen wollt, um erstmal reinzukommen, Strecken zu lernen, könnt ihr anfangen zu fahren und schon im Training, in der Practice-Session, wird euer Stil, wie ihr fahrt, wie schnell ihr seid und so, ein bisschen analysiert und geguckt. Und dann wird die Gegner-KI darauf eingestellt. Man kann sie voreinstellen, vorher auf leicht, medium, stark oder sehr stark. Und ich habe das zum Beispiel dann gemacht mit medium. Und die sind super gut mit mir mitgefahren. Und als ich dann schneller wurde und besser wurde in diesem Proberennen, was ich gemacht habe, wurden die dann auch so ein bisschen schneller. Das ist natürlich auch ein bisschen unrealistisch auf eine Art. Aber es hat wirklich super funktioniert und die fahren halt nicht wie an der Perlenschnur so lang. Es gibt ja inzwischen, das ist so ein Buzzword im Racing-Game-Genre, Adaptive AI hat auch Gran Turismo und alles. Man müsste eigentlich mal einen großen Vergleich inzwischen machen, welches Rennspiel hat wirklich die beste Adaptive AI. Ob das jetzt Forza ist, die das so ein bisschen eingeführt haben, als sie gesagt haben, ja, der Driving-Style orientiert sich dann so an den Drivatan von den anderen Leuten, sodass ich gegen den AI-Manu fahren kann, der bestimmt mich Rambo-mäßig von der Strecke einfach wegkullern würden.
Es gab mehrere Podcast-Episoden von Hooked und Co., wo Leute meinen Driver verflucht haben.
Sehr, sehr gut. Sehr, ach, schön. Und also die beste AI aktuell gebe ich jetzt an iRacing. Was ich geil finde, weil das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass da noch was kommt. Und aber immer, wenn dieses Team was anfasst, wie sie jetzt zuletzt ja auch Regen angefasst haben, dann machen die das auf einmal richtig gut und genredefinierend. Richtig geil. Was denn? Was
wird denn da gelacht? Der Satz für sich ist einfach so geil. Die haben Regen angefasst. Ja, super. Wer nicht?
So. Naja, richtig Regen mit Pfützen und mit die ganze Flüssigkeitsverdrängung und all das. Das ist halt richtig geil geworden.
Haben sie denn auch Rasen angefasst? Gras angefasst?
Ja, auch das. Ja, ja, das war das sogar das Update, was jetzt nach Regen kam, dass du halt Schutt und Asche und Sand und so von, wenn du von der Strecke abkommst, so auf die Strecke mit raufziehst und das dann so einzelne physikalische Körner sind. Und dann sind inzwischen mehrere physikalische Objekte halt auf der Strecke. Einmal dein Gummiabrieb. Habe ich nicht gerade gesagt, das soll die kürzeste News aller Zeiten werden? Ja. Anyways, also dein Reifenabrieb, dann Schotter, vielleicht Gras und alle haben unterschiedliche Eigenschaften, die sich dann auf deinen Reifen auswirken, wenn du da versuchst zu bremsen oder schnell drüber zu fahren.
Ich finde es gut, dass du auf diese Scherzfrage so eine seriöse Antwort gegeben hast.
Das habe ich das nicht gemacht, wäre ich angefasst gewesen.
Stimmt.
Apropos anfassen, würdet ihr für GTA 6 100 € auf den Tisch legen, ist die Frage. Es geht nämlich gerade das Gerücht um, dass mit GTA 6 ein neues Zeitalter in der Videospielbranche startet. Nicht nur inhaltlich, sondern dass Spiele den nächsten Jump machen, was die Preisstruktur angeht. Wir haben ja schon öfter mal darüber auch gehört und gelesen und geredet, dass der Preis für ein neues Videospiel ja relativ stabil geblieben ist. Ich habe neulich, hier neben mir liegt Day of the Tentacle für 120 D-Mark. Und wenn man das mal steht noch drauf mit Preisschild. Und wenn man das jetzt umrechnet, sind Videospiele halt einfach nicht teurer geworden. Die Produktionskosten sind aber enorm viel teurer geworden. Also 60, 70, 80 Euro ist ja, über 70 ist ja schon fast die Ausnahme. Und deswegen planen, glaube ich, viele Publisher und Studios schon damit, wie kriegen wir das denn hin? Und GTA 6 könnte jetzt vielleicht so der Türöffner werden, weil für welches Spiel außerdem wären alle Leute bereit, mehr Geld hinzuzimmern? Meint ihr, das wird passieren? Meint ihr, das wird akzeptiert? Oder wird es nur so eine Eintagsfliege sein, dass GTA das jetzt mal probiert, weil sie es sich halt einfach leisten können?
Ja, also wenn sie es probieren, dann, also mit GTA 6 macht es natürlich leider Sinn. Meine stille Hoffnung ist halt nach wie vor eher, dass sich die Spiele ein bisschen zurückentwickeln, in Anführungszeichen, dass sie halt wieder kleiner werden und nicht so größenwahnsinnig, weil natürlich sind deshalb diese Produktionskosten einfach so explodiert, weil sich die Technik weiterentwickelt hat, aber auch diese Größenansprüche an Spiele einfach exorbitant sind. Und ich, ehrlich gesagt, wir haben jetzt über Monster Hunter geredet, 60 Stunden gespielt. Ich habe gar nicht so viel Luft, so viele Spiele so lange zu spielen und ich will auch die kleineren Spiele haben und dann hätte ich lieber das gehabt.
Ja, aber du willst ja kein GTA als Indie. Wenn du ein Spiel für 100 Tacken haben willst, dann ist es doch gerade GTA 6 und dann sagt man sich, okay, da ist halt auch so viel mehr reingeflossen, ja, dann ergibt das irgendwie Sinn.
Ja.
Und die Indie-Games für 10 Euro, die gibt es ja.
Ja, nee, aber ich meine auch im AAA-Bereich. Also klar, Indie-Spiele und da gibt es für jeden Geschmack was. Verstehe. Aber gerade da, keine Ahnung, plädiere ich schon seit Jahren dafür, dass es diese, was es jetzt ja auch mit Robocop gibt, diese Standalone-Erweiterungen sozusagen, was es ja auch bei Uncharted gibt. Und das sind dann meistens ein bisschen kleinere, abgestecktere Spiele, die eben auf den Engines und den ganzen, was sie halt gelernt haben im Entwicklungsprozess, was sie gelernt haben. Und sowas würde ich mir viel mehr wünschen, dass halt einfach mehr, also von mir aus bringt mir das nächste Last of Us, aber dann in kleinen Häppchen sozusagen. Ich will jetzt nicht Episoden sagen, aber einfach in kleineren Spielen. Das wäre für mich so die viel bessere Lösung, weil ich glaube, bei 100 Tacken pro Spiel wirst du auf jeden Fall nach und nach Leute verlieren, weil das halt ein krasses, nicht nur ein Zeitinvestment ist, sondern in dem Fall dann auch einfach wahnsinnig viel Geld.
Also die Geschichte ist in die Welt gesetzt worden, auch von Michael Pachter als Analyst. Und der hat halt auch gesagt, dass wahrscheinlich die Sache bei GTA 6 so aussehen wird, dass sie das an das Online-Bundle knüpfen und du halt auch Online-Currency, wie du sie jetzt bei GTA 5 ja auch kaufen kannst für Ingame-Geld, dann direkt dazu kriegst, dass so dieser 100 € Price-Tag quasi gerechtfertigt wird. Finde ich eigentlich, das macht es ungeiler. Wenn mir gesagt würde, GTA 6 wird halt auch so viel geiler als GTA 5 und hat so viel mehr gekostet, das ist 100 € wert, fände ich es irgendwie überzeugender und schöner, als dass mir gesagt wird, hier kriegst du auch einen Batzen von fucking Online-Currency, die du ansonsten kaufen würdest für ein Ingame-Auto dazu obendrauf. Und das ist der Grund. Das finde ich halt ein scheiß Grund.
Ja, diese Wege suchen sie sich ja die ganze Zeit, weißt du? Also es ist ja auch mit diesem, wie heißt es denn, nicht Early Access, ne, aber diesen, sag ich mal, verfrühten Zugang, wenn du
Premium Access, genau.
Genau, wenn du da dann die Sonderedition kaufst. Und das ist ja schon so das erste, ein Schritt in diese Richtung machen. Ja, wir machen es teurer, aber wir verkaufen es euch anders. Also wenn ihr wirklich Bock habt auf das Spiel, dann zahlt bitte jetzt schon 100 €, damit ihr eine Woche vorher spielen könnt. Und ja, es zeigt schon alles in die Richtung, dass diese Preisentwicklung wahrscheinlich auf uns zukommen wird. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf.
Ja, es ist so, so schwierig. Ich erinnere mich halt auch zurück, als GTA 3 rausgekommen ist. Das hat ja auch nur in Anführungsstrichen dann 60 € gekostet. Dann habe ich die Special Edition gekauft, weil ich die Box allein so cool fand und so gehypt war. Und es hat sich absolut gelohnt. Allein diese revolutionäre Art. Wenn ein Spiel tatsächlich noch mal so revolutionär wäre, wäre ich auch bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen. Das ist nicht das Ding. Ich finde auch, wenn man, um das jetzt noch mal irgendwie zu verknüpfen, Monster Hunter Wilds kann meinetwegen auch 100 € kosten, wenn es das halt wert ist, weil es so geil ist und so voll ist. Aber dann muss es halt auch andere, viele, viele andere Spiele geben, die ja eben, wie du das schon gesagt hast, dann 30 € kosten.
Ja, aber auf Steam gibt es das ja. Das ist ja, auf dem PC haben wir das ja inzwischen, diese große Preisspanne, dass auch kleinere Titel rauskommen und so, ja.
Gut, halt nur zum Launch.
Konsolen halt noch nicht, erst recht nicht bei Nintendo und der Switch 2, da wird das wieder ganz unangenehm werden.
Ja, ist halt irgendwie so eine Zwickmühle, weil, also ich verstehe es vollkommen, dass Studios und Publisher überlegen müssen, okay, wie verringern wir unser Risiko? Weil das ja halt wahnsinnig viel ist, was die da rein investieren, gerade in so ein GTA oder, keine Ahnung, jetzt auch in Assassin's Creed Shadows oder so. Ich verstehe diesen Gedanken grundsätzlich, weil, ne, wenn sie so ein Spiel so lange entwickeln, müssen sie entsprechend viel Umsatz machen und entsprechend viele Einheiten verkaufen. Aber ja, keine Ahnung. Ich wünschte einfach, dass sich da ein bisschen was verändern würde. Aber ich hätte auch jetzt keinen Idealweg. Dann müsste man ja sagen, klar, GTA 6 darf 100 € verlangen, weil es ein riesengroßes Spiel ist, Open World und keine Ahnung, wie viele Stunden Spielzeit. Und das andere Spiel dann wieder nicht. Keine Ahnung. Es ist echt schwierig.
Schwierig. Ich würde es halt von, ja, aber es ist im Kino natürlich auch nicht so, dass irgendwie Avengers Endgame so viel mehr gekostet hätte, das gucken zu dürfen, als
Die haben das halt über die Popcorn- und 3D und Supersessel und so, die haben das halt damit dann irgendwie versucht, höher zu treiben. Ja. Kino ist ja deutlich teurer geworden im Vergleich zu Videospielen seit den 80ern.
Oh ja. Sagt uns gerne auch eure Meinung dazu. Die würde mich interessieren. Bei uns im Discord oder unter dem YouTube-Video zu diesem Podcast oder in der E-Mail. Die können wir ja mal sagen. michi@insertmoin.de, manu@insertmoin.de oder basti@insertmoin.de, Fragezeichen, weiß ich gar nicht. Hat er die
bei mir schon? Nur Liebesbriefe, bitte.
Und wo er gerade schon dann am PC sitzt und uns eine E-Mail schreibt, dann schreibt doch auch noch gleich eine Bewertung auf Apple Podcasts, was Nettes. Kann man bei Patreon eigentlich was bewerten, wenn man irgendwie seit 3 Jahren Bäcker ist und sagen möchte, Mensch, das hat sich gelohnt.
Nee, aber da gibt es auch Kommentarfelder auf jeden Fall.
Ah, Kommentarfelder. Schreibt uns doch mal einen netten Kommentar auf Patreon oder Steady. Wunderbar. Das würde ich mir wünschen. Und natürlich euren weiteren Support für unser schönes Projekt Insert Moin auf steadyhq.com/insertmoin oder patreon.com/insertmoin für die schönen Premium-Episoden. Und natürlich auch diesen Brunch. Auch den finanziert ihr da mit. So, und was gibt's nächste Woche? Oh, was ganz Neues, Geheimnis. Volles gibt es da.
Genau, eine Pilotfolge wird nächste Woche aufgenommen. Ihr habt euch ja gewünscht, dass wir weiterhin mit Rainer Folgen machen. Also Rainer Siegel und ich hatten ja zusammen das Format Early Birds, was wir ja eingestellt haben, wo wir nur über Early Access Spiele gesprochen haben. Wir sind jetzt in der Zwischenzeit immer im Kontakt geblieben und haben uns überlegt, was wir jetzt machen. Und wir tüfteln gerade noch an einem neuen kleinen Format, was aber auch in dem Stile zu dem, was wir jetzt gerade vorhaben, passen, nämlich Fokus auf Reviews, Fokus auf Aktualität, aber trotzdem so diesen Kurationsaspekt da noch ein bisschen mehr einfließen zu lassen. Also freut euch, nächste Woche gibt es die Pilotfolge von Rainer und mir, so Mitte, Ende der Woche. wird die dann erscheinen und alles Weitere erfahrt ihr dann bei uns wie immer auf dem Discord, wenn wir den Wochenplan posten. Die zweite Folge steht noch nicht fest, aber spätestens dann hören wir uns wieder am nächsten Sonntag. Da bin ich dann wieder unterwegs übrigens, aber da vertritt mich dann Anne wieder.
Der Reisemanu ist wieder angetreten.
So. Könnte man glatt neidisch werden.
Gut, ich berichte dann,
bis
wo ich
bin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssikowski. Ciao.